Wir beginnen heute über die Gaben des Heiligen Geistes zu sprechen. Wir haben letztes Mal schon gesagt, dass die Gaben des Geistes mit unserer Befähigung zu tun haben, um zu dienen. Das heißt, die Gaben befähigen uns, oder durch die Gaben befähigt uns der Heilige Geist, Dinge zu tun, die wir normalerweise menschlich nicht tun können. Wir haben auch gesagt, die Gaben sind Gefäße, um die Frucht zu transportieren, die Liebe Gottes weiterzugeben. Gott will uns zurüsten, damit wir einander übernatürlich, das heißt über unser natürliches Vermögen hinaus, dienen können und lieben können. Im 1. Korinther 12 hier, im Vers 7, wird im Kontext von, wo es um diese Gaben des Geistes geht, von der Offenbarung des Geistes gesprochen. Und die geistlichen Gaben ist eine Art und Weise, wie sich der Heilige Geist in unserem Leben offenbart. Es ist ein Ausdruck von der Kraft Gottes. Nicht von menschlichen Fähigkeiten, sondern von der Kraft Gottes in unserem Leben. Und ich hoffe, ihr könnt alle übereinstimmen, dass wir die Kraft Gottes und seine Zurüstung brauchen und seine Gaben. Ich weiß, ich brauche es. Wir können nicht aus eigener Kraft unser christliches Leben leben. Wir können vor allem nicht aus eigener Kraft effektiv dem Herrn dienen oder anderen Menschen für den Herrn. Was hat Jesus gesagt in Johannes 15? Er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er will uns zurüsten. Und diese Gaben des Geistes werden im 1. Korinther 12 Gnadengaben genannt. Das kommt von dem griechischen Wort Charisma. Das bedeutet so viel wie Gabe oder Geschenk. Das Wort Charisma kommt wieder von dem Wort Charis. Das Wort Charis heißt Gnade. Also es sind wirklich Gnadengaben. Und weil es Gnadengaben sind, das sagt uns, wir haben es erstens nicht verdient. Wenn es Gnade ist immer was Unverdientes. Wir haben sie nicht verdient. Warum gibt uns Gott geistige Gaben? Na, einfach, weil er gut ist. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist, oder diese Gaben, können wir sagen, sind sozusagen Teil unseres Erlösungspakets, was wir mit dem Werk Jesu mitbekommen. Wir sind in Jesus adoptierte Kinder Gottes. Und Matthäus 7, Vers 11 sagt uns der Herr Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Gott ist gut und Gott will seine Kinder segnen. Und Jesus hat gesagt, er will uns nicht verwaist zurücklassen, sondern er will uns zurüsten. Gott will uns beschenken mit Gaben. Wie können wir diese Gaben empfangen? Ja, wie wir alles andere von Gott empfangen. Einfach, wenn wir im Glauben drum bitten. Wir können sie nicht verdienen. Im Vers 11 heißt es, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Also der Heilige Geist ist derjenige, der austeilt. Der Heilige Geist beschenkt uns, wie er will, aus Gnade. Das heißt, nicht wegen dem, was wir getan haben, auch nicht wegen unseren Fähigkeiten, sondern unabhängig davon. Es hilft uns einerseits nicht, stolz zu sein, wenn wir geistliche Gaben haben. Geistliche Gaben sind kein Zeichen für geistliche Reife. Ich meine, schaut die Gemeinde in Korinth an. War eine sehr begabte Gemeinde, aber eine unreife Gemeinde, wenn wir den 1. Korintherbrief im Besonderen lesen. Wir haben gesagt, die Frucht des Geistes ist das Zeichen für geistliche Reife. Liebe. Also, wenn wir wissen, es ist durch Gnade, es ist ein Geschenk, es ist unabhängig von uns. Wir können demütig sein, wir wissen, wir haben es nicht verdient, wir brauchen nicht stolz sein, wenn Gott uns begabt hat. Aber zweitens sagt man das auch, jeder Einzelne von uns kann Gott effektiv dienen. Jeder Einzelne von uns. Nicht nur die Superbegabten im natürlichen Bereich, sondern jeder Einzelne. Und auch unsere natürlichen Gaben, die sind von Gott. Und die sollen für Gott. Und in diesem Sinn sind unsere natürlichen Begabungen und Talente auch geistliche Gaben. In diesem Sinn, weil sie sind auch von Gott uns gegeben worden. Und Gott will, dass wir sie für ihn einsetzen. Aber Gott will uns auch übernatürlich zurüsten, wenn uns seinem Dienst beruft. Manchmal fühlen wir uns den Dingen nicht gewachsen, wozu der Herr uns beruft. Aber es gibt nie einen Grund zu sagen, Herr, ich bin nicht begabt genug. Oder Herr, ich bin nicht fähig. Weil darauf kommt es an. Es sind übernatürliche Gaben, übernatürliche Befähigung von Gott. Meine eigenen Fähigkeiten sind nicht unbedingt der Punkt. Der Punkt ist, bist du willig? Und bist du dem Heiligen Geist hingegeben? Darauf kommt es an. Wenn wir das sind, dann wird Gott uns befähigen zu jedem Dienst, zu dem er uns auch beruft. Ich meine, schaut euch die Apostel an. Viele der Apostel waren Fischer. Es waren keine Theologen, die haben nicht Theologie studiert, auch nicht Rhetorik studiert. Wer würde einen Fischer aussenden, das Evangelium zu verkündigen? Die Bibel zu schreiben? Wozu Gott sie berufen hat, das hat ihre natürlichen Voraussetzungen weit überstiegen. Und das ist auch oft so in unserem Leben. Die haben wahrscheinlich nie davon geträumt, dass sie eines Tages predigen werden und Menschen lehren werden und Menschen geistlich dienen werden. Aber Jesus, Gott hat sie befähigt. Und wir sehen diese geistlichen Gaben wirksam, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Worte der Erkenntnis und Prophetie und Heilungen, Wunderwerke, das ganze Paket. Gott hat sie zugerüstet für diesen Dienst. So der Paulus, obwohl das der Apostel war, der am höchsten gebildet war. Paulus hat gesagt im 2. Korinther Kapitel 3, die Verse 5 und 6, sagt er nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Also Gott will uns beschenken, er will uns befähigen. Aber auf der anderen Seite, Gott will auch mit uns zusammenarbeiten. Gott wird nicht und will nicht unabhängig von uns wirken. Das ist immer die Ausgewogenheit. Also der Heilige Geist will uns beschenken mit geistlichen Gaben. Was ist unser Teil dabei? Wir müssen bitten. Im Glauben bitten. Wann war es das letzte Mal, wo du um eine geistliche Gabe gebeten hast? Jakobus sagt uns im Jakobusbrief im Kapitel 4, er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und er sagt weiter, manchmal haben wir nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren eigenen Lüsten zu verschwenden. Wer bittet, dem wird gegeben. Aber manchmal empfangen wir auch nicht, weil wir übel bitten oder aus selbstsüchtigen Motiven. Und das ist wichtig, gerade in dem Zusammenhang, wenn wir über Geistesgaben reden. Weil, wie wir noch sehen werden, die Gaben sind vor allem dazu da, um die Gemeinde aufzubauen, andere aufzubauen. Nicht für selbstsüchtige Dinge, nicht mich zu präsentieren, sondern zur Auferbauung des Leibes. Aber ich glaube, vor allem Gottes Herz ist uns zu segnen, weil er ist ein guter Vater. Wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten? Gott ist freigebig. Wir sehen auch das in dem, was der Paulus den Korinthern schreibt. 1. Korinther 14, Entschuldigung, Vers 5. Da sagt er, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Und 1. Korinther 14, Vers 12, so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Spürst du die Erwartung, die der Paulus hat, ist, ja, es ist möglich für euch, dass ihr in Sprachen redet. Es ist möglich für euch, dass ihr weissagt. Diese Gaben sind nicht schwer zu erlangen. Wir haben am Sonntag ein bisschen drüber geredet. Wir müssen nicht, was weiß ich, einen großen Eiertanz aufführen und uns am Boden rumrollen und schreien und fasten und was weiß ich, uns auspeitschen, damit wir Gottes Barmherzigkeit bekommen oder seine Aufmerksamkeit bekommen, dass wir es von ihm empfangen. Ich glaube, Gottes Herz ist wirklich so, ich will euch segnen, meine Kids. Bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Gott ist freigebig. Ich glaube, diese Gaben sind nicht so schwer zu erlangen. Wir müssen gerade drum bitten. Und ja, der Heilige Geist teilt aus, wie er will. Gott ist kein Cola-Automat, den wir rumbefehlen und sagen, jetzt will ich das und ich fordere irgendeine Gabe von ihm. Aber ich glaube, er ist sehr gewillt, uns gute Gaben zu geben, wie wir gelesen haben. Und es scheint mir, dass es eher wir sind, die das Hindernis sind oder der Grund, dass wir wenige Gaben haben oder vielleicht weniger, als wir haben könnten. Der Herr sagt uns, wir sollen eifern nach geistlichen Gaben. Oder wir sollen streben nach geistlichen Gaben. Im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 1. Da sagt der Herr, strebt nach der Liebe. Eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Und hier im Kapitel 12, im Vers 1, sagt er, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Gott will nicht, dass wir ohne Kenntnis sind. Was heißt das? Ich glaube, erstens heißt es, dass wir die geistlichen Gaben nicht ignorieren sollen. Es gibt diejenigen im Leib Christi, die sagen, die Geistesgaben sind nicht mehr für heute. Das war nur für die Apostel da, wo die Gemeinde gegründet wurde. Aber jetzt, wo wir das Wort Gottes haben, haben wir die Geistesgaben nicht mehr nötig. Machen die Witze? Wenn die Apostel die nötig gehabt haben, dann wie viel mehr wir? Und nirgendwo in der Bibel sagt uns Gott, dass die Gaben nicht mehr für heute sind. Im Gegenteil, wenn wir das Neue Testament lesen, Gott lehrt uns ganz deutlich über die Geistesgaben im Neuen Testament und auch wie wir sie einsetzen sollen. Und das Neue Testament wurde auch für uns geschrieben. Diese Leute, die das lehren, dass die Gaben nicht für heute sind, die haben keine Grundlage in der Schrift. Die hängen sich meistens an einem einzigen Vers auf, im 1. Korintherbrief im Kapitel 13. Und den interpretieren sie völlig aus dem Kontext und ein bisschen schräg eigentlich, legen sie unzulässig aus. Aber das ist ein Grund. Manche Christen strecken sich nicht nach dem aus, eifern nicht nach geistlichen Gaben, weil sie falsch gelehrt wurden. Und weil sie nicht glauben, dass diese Gaben noch für heute sind. Ich glaube zweitens, es gibt Christen, die die Gaben vernachlässigen. Und muss man auch sagen, und damit Gott an diesem Punkt ungehorsam sind, weil Gott sagt, wir sollen uns ausstrecken, wir sollen eifern nach diesen Dingen. Aber sie vernachlässigen das, weil andere Christen die Geistesgaben falsch ausüben. Weil sie Dinge tun, die nicht schriftgemäß sind oder die Geistesgaben unordentlich ausüben. Oder noch schlimmer, verrückte Dinge tun, die überhaupt nicht in der Bibel drinstehen. Wir kennen es von so Treffen, wo die Leute umfallen und durcheinander schreien und sich am Boden rollen und Toronto-Segen, Stichwort, so ein Toronto-Fluch, würde ich sagen. Und in diesen Treffen wird nicht der Heilige Geist offenbart, sondern vielmehr das Fleisch wird offenbart, wenn man sich diese Dinge anschaut. Und die Gaben werden zur Selbstdarstellung missbraucht. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das, was die Leute betreiben, ist geistliche Selbstbefriedigung. Ich hole mir meine Erfahrung ab. Wurscht, ob der neben mir aufgebaut wird oder nicht. Aber darum geht's nicht. Wir werden später noch dazu kommen. Und manche Christen, die sehen das und sagen, hey, wenn ich will dieses Chaos nicht, diese Verrücktheit nicht. Und dann gehen sie auf Distanz. Zu den geistlichen Gaben und zu den Dingen, die der Heilige Geist für uns hat. Aber sie schütten damit das Kind mit dem Badewasser aus. Das ist die falsche Reaktion. Wie gesagt, die Gemeinde in Korinth, das war eine sehr unordentliche Gemeinde. Sie war sehr begabt, aber sie war auch unordentlich in der Ausübung dieser Gaben und nicht schriftgemäß. Aber was macht der Paulus? Paulus sagt nicht, Leute, lasst die Gaben sein. Ihr seid nicht reif genug dafür. Sondern was macht der Paulus? Der Paulus fängt an, sie zu korrigieren und sie zu lehren. Die Bibel sagt uns nicht nur, welche Geistesgaben es gibt, sondern die Bibel sagt uns auch ganz klar, wie wir diese Geistesgaben ausüben können. Und wir sollen nicht unwissend sein bezüglich dieser Dinge. Und das ist der Grund, warum wir das hier studieren. dass wir wissen, was Gott dazu sagt, dass wir nicht unwissend sind. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Unwissenheit oder Erkenntnis. Erkenntnis heißt biblisch gesehen, dass wir nicht nur intellektuell verstehen, sondern dass wir es auch erfahren haben. Biblisches Wissen ist immer praktisches Wissen. Kopfwissen, reines theologisches, biblisches Kopfwissen ist fruchtlos. Es ist nutzlos in unserem Leben. Die Bibel will ausgelebt werden. Ich glaube, der D.L. Moody hat mal gesagt, man sollte jede Bibel in Schuhleder binden, dass wir uns daran erinnern, an das Wandeln, an das Ausleben. Es gibt Christen, die wissen, was Gott über die Gaben lehrt, die alles da drin haben, aber die es nicht umsetzen, sich nicht ausstrecken danach. Und ich habe die Befürchtung, es gibt in unserer eigenen Bewegung einige, die daran schuldig geworden sind. Und ich muss sagen, ich selbst habe es eine Zeit lang vernachlässigt. Aber Römer 12, Vers 6, da heißt es, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Lasst sie uns gebrauchen. Hey Leute, jeder von euch hat zumindest eine geistliche Gabe. Gebraucht sie. Wachst drin, setzt sie ein. Okay, lesen wir mal ein Stückchen hier im 1. Korinther 12. Vers 1, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Vers 4, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Vers 27. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Vers 29. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen sie alle aus, eifert aber nach den größeren Gnadengaben. Vers 4, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Geistesgaben, unterschiedliche. Und diese Liste, die wir hier haben im 1. Korinther 12, ist wirklich nur eine Auswahl von den geistlichen Gaben, die es gibt. Und es gibt eine Vielfalt im Leib Christi. Menschen mit unterschiedlichen Gaben, mit unterschiedlichen Berufungen. Hier im Vers 29 haben wir gelesen, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist ganz offensichtlich nein. Nicht alle. Ich glaube, Gott macht es ganz bewusst, dass er nicht einen Mensch nimmt und ihm alle geistlichen Gaben gibt, die es so gibt. Weil ich glaube, Gott will keine geistlichen Supermänner. So Leute, die sagen, ich brauche niemanden, ich und der Herr, das ist genug. Und wir erreichen gemeinsam die Welt. So dieses Cowboy-Image, was man so auf diesen Zigarettenwerbungsplakaten sieht. Der einsame Held. Es kann biblisches Bild, es kann biblisches Prinzip. Gott will nicht, dass wir stolz sind und dass wir selbstgenügsam sind. Und Gott will, dass wir in einer Gemeinde sind, in einer Gemeinschaft sind, in einem Leib sind, von dem wir aneinander Glieder sind. Ein Leib von unterschiedlich Begabten, die sich ergänzen und die zusammenwirken. Wir alle haben unterschiedliche Talente, wir haben unterschiedliche natürliche Begabungen, die Gott uns gegeben hat. Und wir alle haben auch unterschiedliche geistliche Gaben. Und es ist ein Segen. Wir brauchen unterschiedlich begabte Menschen, um als Leib funktionieren zu können. Es ist gesund, ein Leib, in dem viele unterschiedliche Gaben da sind, das ist ein gesunder Leib. Es ist ein effektiver Leib. Sind wir fähig, vielen verschiedenen Menschen zu dienen? Fähig, auf verschiedene Probleme zu reagieren? Vielfalt im Leib ist gesund. Und ich kann mich freuen an der Vielfalt im Leib. Aber kleine Warnung, ich muss mir auch bewusst sein, dass ich die Dinge durch die Brille meiner eigenen Begabungen sehe. Manchmal. Wir können zum Beispiel völlig unterschiedlich auf die gleiche Situation reagieren. Je nachdem, wie wir begabt sind. Also sagen wir, ich schmeiß da diesen, wie sagt man, dieses Ding da mit dem Wein und mit dem Saft um. Und kommt vielleicht der mit der die Gabe der Ermahnung hat und er sagt, sei vorsichtig, wie du gehst oder wie du da sitzt. Ist gefährlich da draußen. Sei langsam, sei geduldig. Pass auf, dass du nichts umschmeißt. Und vielleicht kommt der mit der Gabe der Barmherzigkeit und sagt, oh, du Armer. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und der Wein mit dir. Und dann kommt der mit der Gabe des Gebens und er sagt, wie viel kostet das Ding? 10 Euro? Ah, das ist 20. Kauf ein neues. Oder es kommt der mit der Gabe zu lehren. Und er sagt, hey, wenn du dieses Ding trägst, dann musst du aufpassen, dass du es mit beiden Händen nimmst und dass der Druck gleichmäßig verteilt ist. Und ich gebe dir hier 10 einfache Prinzipien, wie du einmal austeilen kannst. Gabe der Unterweisung. Wir sehen dieselben Umstände, dieselbe Situation aus unterschiedlichen Begabungen und wir reagieren unterschiedlich darauf. Und es kann passieren, dass wir unsere Gaben in andere Reihen projizieren irgendwie. Und dass wir sagen, hey Mann, was ist los? Warum können die anderen das nicht so sehen wie ich? Jeder muss es so sehen wie ich. Und du wirst frustriert mit den anderen Leuten, weil sie halt anders begabt sind und anders an die Dinge rangehen. Warum sind nicht alle draußen auf der Straße und evangelisieren? Ist der Evangelist. Ist frustriert mit denen, die daheim sitzen und beten. Die Beter sagen, Mann, der Evangelist ist ungeistlich. Renn einfach drauf los. Aber es ist nicht schlecht, dass es so ist. Es ist was Gutes, es ist ein Segen, dass wir einander ergänzen, dass wir ein Leib sind mit unterschiedlichen Gliedern. Ich meine, das wäre ein Zombie, wenn wir alle, was denn, so ein Leib mit 20 Zehen drauf. Könnt bei Star Wars in dieser Bar auftreten. Habt ihr gesehen, wo diese ganzen Kreaturen da rumsitzen? Im Vers 12 hier, im Vers 6 hier im Kapitel 12. Heißt es, es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles und in allen wirkt. Es gibt Verschiedenheiten, wie diese Gaben wirken. Es gibt keine Formeln bei Gott. Gott lässt sich nicht in unsere Schubladen reinstecken, wie wir das manchmal gern so hätten. Und es ist gut so, weil da müssen wir abhängig von ihm sein und nicht von unseren Schubladen oder von unseren Formeln. Das heißt, dieselbe Gabe kann in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich aussehen. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Beispiel, wie Jesus geheilt hat. Wir sehen die Gabe der Heilung, wie sie im Leben von Jesus wirksam ist. Wir können uns anschauen, als Jesus Blinde geheilt hat. Ich lese euch hier mal ein paar Stellen vor, in Matthäus 10. Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehen werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Dann in Markus 8 haben wir eine andere Begebenheit. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien so, und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich. Und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach: Auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Einmal spricht er zu ihm und er wird geheilt. Einmal spuckt er ihm in die Augen. Das hat schon seinen Grund gehabt, warum er das gemacht hat. Und er wird geheilt. Johannes 9, da sagt Jesus: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teig Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehen. Matthäus 9. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm und Jesus spricht zu ihnen: Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagten zu ihm: Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Selbe Gabe der Heilung. Aber wir sehen, wie sie ganz unterschiedlich wirkt. Einmal spricht Jesus nur und der Mensch wird geheilt. Einmal legt er ihm die Hände auf und der Blinde wird geheilt. Andermal spuckt er ihm in die Augen. Das vierte Mal spuckt er am Boden, macht einen Teig, streicht es in die Augen und sagt: Geh hin, wasch dich. Und er kommt sehend zurück. Selbe Gabe, aber unterschiedlich, wie sie wirkt. Verschiedenheiten von Wirkungen, wie wir hier lesen im Vers 6. Gaben wirken unterschiedlich in unterschiedlichen Situationen. Auch unterschiedlich von Person zu Person, die die Gabe hat. Ich meine, denkt an unterschiedliche Lehrer, die ihr kennt. Was denn, der Frank, der hier gelehrt hat, lehrt anders als ich. Und der Christian wieder anders. Und der wieder anders als der Max und was denn, wer noch gelehrt hat für uns in letzter Zeit, der Marc. Wieder anders. Alle haben die Gabe zu lehren, aber die Gabe wirkt unterschiedlich auch jedem nach Persönlichkeit. Der Heilige Geist offenbart sich durch menschliche Werkzeuge und die sind unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit und Gott respektiert es und Gott verwendet es. Er verwendet Menschen so, wie sie sind. Begabt sie und verwendet sie mit ihrer Persönlichkeit. Vielleicht noch ein paar Fragen. Wir könnten noch fragen, was ist die beste Gabe? Die wichtigste Gabe? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Je nach Situation. Wenn jemand da ist, der entmutigt ist, dann ist die Gabe der Ermutigung gut. Wenn hier einer ist, der gelähmt ist, wäre die Gabe der Heilung nicht schlecht. Bringt es nichts, wenn ich in Zungen rede. Ja, das ist die beste Gabe. Wenn Markus plötzlich anfängt, in Zungen zu sprechen hier, dann wäre die beste Gabe, die Zungenrede auszulegen. Je nach Situation. Und ich glaube, wir können Gott immer beten. Die beste Gabe ist die, die ich gerade brauche. Ich glaube, ich kann in jeder Situation beten: Herr, gib mir die Gabe, die ich brauche. Ich weiß nicht, ob wir immer jede Gabe haben. Ja, manchmal begabt Gott Menschen in einem Bereich besonders, wo du sagen kannst: Hey Mann, das ist mein Dienst. Das ist. Aber dann begabt Gott uns je nach Situation. Gibt uns da mal ein Wort der Erkenntnis, wo wir es brauchen. Da mal ein Wort der Prophetie. Manchmal gibt er uns die Gabe des Glaubens, wenn wir sie brauchen. Ich weiß, als ich von Österreich hier nach Deutschland gezogen bin, es war Gabe des Glaubens. Gott hat mir den Glauben gegeben damals, dass er versorgen wird. Aber ich kann nicht sagen, dass ich immer die Gabe des Glaubens habe. Ich denke manchmal, wenn wir jemanden Kranken sehen, Gott gibt uns die Gabe des Glaubens zu sagen, steh auf. Andermal gehen wir vorbei und wir haben überhaupt keinen Glauben, dass Gott was tun wird. Aber wir können immer bitten, je nach Situation, je nachdem, was wir brauchen. Herr, rüst du mich zu, diesen Menschen zu dienen. Herr, gib mir die Gabe, die ich brauche. Wozu gibt Gott uns geistliche Gaben? Vers 7. Jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und wir werden lernen, bis auf eine Gabe, die Gabe der Zungenrede, werden Gaben uns zum Nutzen anderer gegeben. 1. Korinther 14 wieder, Vers 12. Da heißt es, ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Also ein Hauptzweck der geistlichen Gaben ist, die Gemeinde zu erbauen. Nicht selbst tolle geistliche Erfahrungen zu machen. Nicht geistliche Selbstbefriedigung. Dass ich sagen kann, ey Mann, ich war im Gottesdienst und mich hat's umgehaut oder ich habe gebellt oder weiß nicht, was zur Zeit gerade in ist. Darum geht's nicht. Es geht um die Auferbauung des Leibes. Die Auferbauung der anderen, die hier gegenwärtig sind. Dazu sind die geistlichen Gaben da. Gott sagt den Korinthern, alles geschehe zur Auferbauung, alles geschehe anständig und in Ordnung und alles geschehe in Liebe. Nachdem Paulus hier im Kapitel 12 über die Gaben redet, haben wir als nächstes Kapitel das Kapitel 13, 1. Korinther 13. Vers 31 im Kapitel 12 sagt der Paulus hier, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und dann sagt er, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönernes Erz geworden. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber habe ich keine Liebe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, dass ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Diese geistlichen Gaben, ohne Liebe bin ich nichts und ohne Liebe nützen mir all diese geistlichen Gaben nichts. Ist kein Zufall, dass der Herr durch den Paulus gerade das Kapitel 13 zwischen dem Kapitel 12 und dem Kapitel 14 geschrieben hat. Steht nicht zufällig da. Gott spricht über Liebe in diesem Kontext von geistlichen Gaben und wie wir sie ausüben sollen. Gaben sind zum Dienst an anderen da. Gaben sind dazu da, um Gottes Liebe weiterzugeben, die Frucht des Geistes. Und das vor allem zur gegenseitigen Auferbauung, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, Auferbauung des Leibes. Aber ich will uns auch alle ermutigen, dass wir uns auch in unserem täglichen Leben nach geistlichen Gaben ausstrecken und die einsetzen, verfügbar sind, zu dienen damit. Was auf der Arbeit oder in der Familie oder wo immer wir mit Menschen zusammenkommen. Dass wir offen sind. Herr, was willst du sagen? Hast du ein Wort der Erkenntnis? Oder ein Wort der Prophetie für diese Person? Gabe der Unterscheidung. Herr, zeig mir, was da abgeht. Wie kann ich da effektiv dienen? Beten um Heilung. Wenn mein Arbeitskollege krank ist, hey, darf ich für dich beten? Bitte um die Gabe der Heilung. Unser Leben ist nicht geteilt. In geistliche Leben in der Gemeinde und dann, wenn wir bei der Tür rausgehen, dann ist unser säkuläres Leben oder was immer. Gott will uns zurüsten. Zu dienen. Und wir dienen nicht nur hier in der Gemeinde. Gottesdienst ist unser ganzes Leben. Und so, wir üben die geistlichen Gaben aus, nicht nur einmal in der Woche, wenn wir zusammenkommen, sondern jeden Tag. Unser Leben ist nicht zweigeteilt. Geistlichen Gaben sind Gottes Segen für unser Leben, damit wir effektiv seine Zeugen sein können in dieser Welt. Also eifert nach geistlichen Gaben, streckt euch aus nach geistlichen Gaben. Wir werden ab nächster Woche beginnen, durch die einzelnen Gaben durchzugehen. Das war heute mal so ein bisschen eine Einleitung. Nächste Woche werden wir uns genauer anschauen, was für Gaben der Herr für uns hat und für welche Situationen sie sind, auch wie wir sie einsetzen können. Und ich hoffe, wir werden nicht nur intellektuell lernen, sondern auch praktisch lernen, wie wir einander dienen können, wie wir diese Gaben einsetzen können, zu Gottes Ehre. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns befähigst. Ich danke dir, dass wir nicht aus eigener Kraft dahin schaffeln müssen, sondern Gott, dass du uns wirklich zurüstest. Und ich danke dir, Herr, dass du diesen Leib bauen willst. Vater, ich danke dir, dass wir einander dienen dürfen, so wie wir hier sind. Und Gott, du kennst uns, wie begabt wir sind, wie viel Erfahrung wir haben im Umgang mit diesen geistlichen Gaben. Das ist wurscht, Herr, das ist nicht wichtig für dich. Wir alle können wachsen, wir alle können reifer werden in diesen Dingen. Aber Herr, wir wollen uns ausstrecken danach. Ich bitte dich, Vater, dass du uns wirklich diesen Wunsch in unser Herz legst, wirklich zu wachsen in den geistlichen Gaben. Auch wirklich diese Bereitschaft ins Herz, anderen zu dienen. Und nimm diese Menschenfurcht von uns weg, Herr, wo wir Angst haben, Fehler zu machen. Ich danke dir, dass wir Familie sind hier und dass, ja, dass wir Fehler machen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns weiter reinführen willst in diese Dinge. Ich bitte dich, Vater, dass du jetzt diese Gaben anfachst, die du in uns hineingelegt hast und, Herr, nach deinem Willen noch weitere Gaben austeilst. Dass wir einander dienen damit, vielleicht sogar noch heute Abend. Wir wollen offen sein dafür und uns ausstrecken nach allem, was du für uns hast, Gott. Alles, was du für uns hast, das wollen wir auch. Darum wollen wir bitten. Im Namen Jesu. Amen.